wir wollen ein bisschen in dieses Jahr hineinblicken, was es für uns beratet, was es für uns bereitet. Und ich sag's Ihnen, da wird's abgehen.
Wir haben uns ja vorgenommen, weniger hart arbeiten.
Ja, ich glaube, Sie sind nämlich hier schon eingeschlafen jetzt gerade.
Das war ein wichtiger erster Schritt. Ihr solltet um die Zeit schon im Bett liegen, ihr Fratzen.
Der Bunste und die Schneekanone, die haben sich nicht mehr lieb.
Muss schon hart sein, der Liebesentzug natürlich.
Bisschen nachdenken, Freunde, was das mit uns machen könnte.
Das, ich weiß nicht. Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person beim Augenschick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, der seit dem unglaublichen Jahr 2022 besteht.
Mhm. Hast du das gewusst? Eigentlich wird es Zeit für Unterdenkmalschutzstellung.
Ja, beziehungsweise wir sind mittlerweile so erwachsen, wenn man es auf Menschen umlegt. Das Windelalter haben wir überschritten. Das heißt, wir müssen jetzt auch mit Fäkal ausgehen.
Wie viele Hundejahre sind ein Podcast? Ja, müsste man in dem Fall vorher abklären.
Boah, das ist zu schwer. Ich habe ein bisschen Angst vor Hunden im Gegensatz zu dir. Ich würde ja sagen, wir haben uns festgelegt, wir wollen zwei Neujahrsvorsätze erfüllen. Der eine ist ein bisschen weniger hart arbeiten. Der andere, zumindest von mir, war, wir laden wieder mal den Florian Schäuber ein. Und deswegen, servus lieber Florian Schäuber. Schön, dass du wieder mal Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen, nachdem du erst letzte Woche da warst.
Ich bin ja gleich da geblieben. Ist euch nicht aufgefallen. Ich habe mich in der Redaktion einsperren lassen und bin jetzt wieder rausgekommen. Und ich habe nämlich beim Büro vom Chefredakteur so einen tollen Weinschrank gefunden. Der ist wirklich sensationell. Jetzt ist nicht mehr viel drin. Ich hoffe, er ist nicht böse, aber danke.
Ja, mit herzlichen Grüßen unserer Chefredaktion. Falls Sie sich wundern, warum der Florian Schäuber noch immer so brillant sprechen kann, obwohl er offenbar eine Woche im Weinschrank zugebracht hat. Er hat einen eigenen Podcast, der heißt Schäuber fragt nach. Da fragt er nicht nur sehr intelligente Menschen, sehr intelligente Fragen, sondern er trinkt dort auch immer regelmäßig Wein darin.
Ja, so ist das. Ja, genau. Das ist meine Kombination, meine Welt. Ja. Ich könnte auch in Zukunft nur mehr Wein trinken und vielleicht weniger mit Menschen sprechen. Wäre für mich auch okay, aber ich weiß nicht, ob da noch wer zuhört.
Ja, trinken allein macht zumindest während des Trinkens nicht so viel Geräusche, oder?
Ja, also als Podcast hat es wenig Zukunft, glaube ich.
Das müssen wir es eigentlich ausprobieren, nachdem wir ja quasi aus der Weinbeschreibungsszene auch kommen. Wir haben ja eine gemeinsame Kolumne über all die Jahre immer gemacht. Ja, das wäre ein Projekt, das könnte man uns überlegen. Trinken mit Maurer und Schäuber und wo du eigentlich nur so ein bisschen Geräusche hörst von uns und gelegentlich sagt einer,
ja.
So, oder ein bisschen Gurgel und so. Das ist sicher sehr beruhigend für Leute.
Ja, das ist ASMR eigentlich. Mhm. Damit kann man richtig Geld verdienen mit ASMR.
Ja.
Also so reiner so ein bisschen und so. Also das wirkt auf viele Menschen beruhigend. Das ist ein ungehobener Markt, da reden wir nachher weiter.
Ja, ich glaube, Sie sind nämlich hier schon bei eingeschlafen jetzt gerade, wie du es gemacht hast.
Ja, um Sie wieder aufzuwecken, würde ich sagen, gehen wir rein in die wichtigsten Themen, die uns in diesem Jahr beschäftigen werden, denn Thomas Maurer, Florian Schäuber und meiner einer, Thomas Tschick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, wir wollen ein bisschen in dieses Jahr hineinblicken, was es für uns beratet, was es für uns bereitet und ich sage es Ihnen, da wird es abgehen. Machen wir es uns jetzt einmal ein bisschen leicht und bewegen wir uns auf unseren Safe Spots herum und schauen wir auf die Wahlen, die kommen werden. Am 19. Jänner bereits ist der D-Day in Burgenland. Hans-Peter Doskozil gegen Norbert Hofer lautet das Duell. Es gibt zwar auch noch Kandidaten von ÖVP, Grünen und NEOS, aber ganz ehrlich gesagt, die kennt außerhalb des Burgenlands wahrscheinlich kaum irgendjemand mit Namen. Ihr beide?
Bitte.
Ja. Ja, die BVZ, das ist eine Wochenzeitung im Burgenland, für all jene, die es nicht wissen, die hat eine Umfrage machen lassen. Darin liegt die SPÖ bei 47%, aber die absolute ist immer noch innerhalb der Schwankungsbreite. Das heißt, es könnte sich ausgehen, dass Hans-Peter Doskozil einfach weiter das macht, was er derzeit macht, absolut regieren im Burgenland mit eigenem Energietarif, mit eigenem Pflegetarif und eigenen anderen vielen Dingen mehr. Voraussetzung könnte aber umgekehrt, könnte es aber auch so laufen, dass die Grünen und die NEOS es nicht in den Landtag schaffen und dann würde sich relativ rasch einmal eine blau-schwarze Mehrheit ausgehen, sagt man zumindest derzeit. Ich würde aber jetzt ganz ehrlich gesagt glauben, ich glaube, außerhalb von Burgenland interessiert das Wahlergebnis vom Burgenland genau noch Max Lercher und Andi Babler, weil es dann innerhalb der SPÖ wieder die Strömungen festlegen wird, oder?
Na, und Rudi Fussi, der ja vielleicht den bis dahin möglicherweise, also wenn es nach ihm geht, ist er bis dahin ja Bundesparteiobmann und dann hätte er mit dem Hans-Peter Doskozil gleich einen Verbündeten.
Nein, ich glaube, es ist schon ein bedeutender Wahlkampf. Allein das Abschneiden von der FPÖ, wie das dann Norbert Hofer machen wird, wird total spannend, weil die Kernfrage noch gar nicht gestellt wurde. Nämlich, wird er auch im Wahlkampf seine Glückspillen verkaufen?
Ich glaube, das sind ja potenzsteigernde Pillen.
Ja, was, sie sollen auf jeden Fall das Wohlbefinden steigern, mhm. der selber vertreibt. Und das ist die Frage, wird das im Wahlkampf das Giveaway sein? Werden wie die anderen kontern? Werden zum Beispiel dann der Doskozil auf Uhudla umsteigen, und um die Glücksspielen von Norbert Hofer zu covern? Also das ist eine entscheidende Frage. Ich habe mir auch erlaubt, ein kleines Geschenk für euch mitzubringen. Ein Zitat von Norbert Hofer, das könnte das Motto des heurigen Jahres werden. Und der Norbert Hofer hat nämlich ein Problem gelöst, an dem wir alle schon ganz lang herum uns ärgern. Er hat den folgenden Satz gesagt, nachdem damals gegen ihn ermittelt wurde, hat er gesagt: Ich habe nie etwas genommen, nie etwas verlangt. Mich einzusperren wäre ohnehin sinnlos, weil ich mich sowieso nicht ändern werde. Das ist doch die Lösung aller Probleme, oder? Ja. Da braucht man doch in Zukunft nicht mehr blöd umeinander tun mit, wer hat was gemacht, der hat das gemacht und so. Nein, es hat gar keinen Sinn. Lassen wir es gut sein. Und wenn sich der Norbert Hofer durchsetzt in Österreich, glaube ich...
Wenn man das zu einem Rechtsgrundsatz macht, dass man, wer immer sagt, well, macht's was wollt, stört euch am Kopf, aber ich werde mich nicht ändern, ja, dann sagt, na gut, dann...
Lassen wir's.
Ja. Die Spezialprävention ist ja im Strafrecht immer ein bisschen umstrittene Sache. Wie hoch muss eine Strafe bemessen werden, damit sich die Person bessert? Wenn aber jemand jetzt ankündigt, sich eh nicht bessern zu wollen, dann ist ja die Höhe der Strafe völlig bedeutungslos.
Völlig irrelevant. Und ich glaube, er hat auch schon ein bisschen den Sebastian Kurz angesteckt. Weil, wenn ihr euch erinnert, nach der US-Wahl ist der Sebastian Kurz bei uns im Fernsehen gesessen und hat gesagt, hören wir doch endlich auf mit diesem richtig und falsch. Mhm. Und das geht genau in die Richtung.
Ja.
Das sollte uns eigentlich Leuten wie uns zu denken geben, weil wir tun die ganze Zeit immer, die hat das gemacht und so. Nein, Schluss damit. Also ein bisschen nachdenken, Freunde, mal drüber, was das mit uns machen könnte.
Generalamnestie für Inländer mit einem politischen Amt oberhalb einer Gemeinde.
Zum Beispiel. Ja? Zum Beispiel. Also auch weil die Korruptionsstaatsanwaltschaft Personalprobleme hat. Die haben in Zukunft viel mehr Zeit, wenn sie sich nicht mehr um richtig oder falsch kümmern müssen. Und wenn sie sehen, die Leute ändern sich sowieso nicht.
Ja.
Was
ja.
soll's?
Ich glaube, dass auch recht viele Kräfte, vor allem innerhalb der ÖVP und der FPÖ, Teile der Staatsanwaltschaft gern für gemeinnützige Arbeiten heranziehen würden. Also so Gänseblümchen ausreißen.
Zum Beispiel, und da brauchst du doch kein neues System, Billner-Check oder irgendwas, das ist ja unnötig, weil es ist nichts mehr da einfach. Es ist eine gute Lösung für Probleme, einfach zu sagen, sie sind
weg. Ja, es ist nichts mehr da, war ja auch die klassische Ansage.
Von der Hauptdurchsuchung,
ja, genau.
Ja. Ja, das ist super. Es ist der 3. Jänner und wir haben bereits das Justizwesen reformiert und obendrein einen dreistelligen Millionen Euro.
Was wird da disruptiv sparen? Ja, das ist eigentlich die Millei-Kettensäge, wenn man diesen ganzen aufgedunsenen Justizapparat einfach einmal gesund schrumpft. Also das merkst du dann schon in die Staatsaufgaben auf.
Ja.
Toll. Toll. Ich habe gedacht, das ist ein Satire-Podcast. Nein, wir sind ein Reform-Podcast. Unglaublich. Werfen wir gleich die nächste Chance in den Ring rein, etwas neu zum Denken in Österreich. Wien ist ja auch eines jener Bundesländer, wo in diesem Jahr gewählt wird. Zahlenmäßig natürlich ein bisschen größere Wahl als jene im Burgenland, aber was mich da natürlich jetzt auch schon ein bisschen als Politaficionado angefixt hat. Und ich hoffe, ich habe jetzt da irgendwie ein schieres Wort verwendet. Wird Hatzi Strache antreten? Und vor allem für welche Partei dann?
Selber, ich glaube, ich will tatsächlich. Er hat bisher in die
Interviews... Du triffst ihn ja auch und so, oder?
Leider nicht. Nein. Oder Gott sei Dank, ich habe nicht so ein großes Bedürfnis, ganz ehrlich, muss ich sagen.
Dass der Florian Klenk... Sitzt ihr dann nie gelegentlich bei diesem wild umstrittenen zusammen am
Tisch? Einmal war bei Pro und Contra, war das
okay,
einmal.
So heißt
ja.
Das einmal,
ja. Ja. Und da wurde ich in die Falle gelockt, weil da hat es geheißen, jetzt kommt der Norbert Hofer. Und da haben wir gedacht,
hey, und vielleicht du hast gedacht, die Glücksspiele
mir sicher, ja. Natürlich. Ja. Ja. Und dann hat der letzte Sekunde abgesagt.
Ich weiß gar nicht, gibt es diese Partei noch, die so trollig nach Cannabis-Freigabe geklungen hat? Die THC war das, oder?
So
das Team THC.
Ja, genau.
Ist die noch eine Rechtsperson oder muss er eine neue Partei gründen?
Das weiß ich nicht. Möglicherweise ist die Marke an den Schamanen Georg aus dem Südburgenland übertragen worden. Das weiß man nicht genau. Aber auf jeden Fall, er hat angeblich vor, wieder anzutreten. Und das finde ich schon spannend. Also, weil der HC einfach als Erscheinung immer ein Gewinn ist, oder?
Ja, nein, was ist das? Wie hieß der? Irgendwas? Jimmy der Igel oder so? Dieser
Eddie der Igel, du meinst.
Ja, Eddie der Igel, der
Skispringer,
der immer letzter wurde, aber dabei sein ist alles.
Ja, so in die Richtung geht's.
Aber es muss schon hart sein, der Liebesentzug natürlich. Aber es ist die Wiener Wahl natürlich auch insbesondere aus der Perspektive spannend. weil wir ja in Wien dann doch den größten Gap zwischen Einwohnern und Wahlberechtigten haben. Also das ist ja etwas, was zunehmend irgendwie, finde ich, doch ein Thema sein sollte. Wie repräsentativ ist eine repräsentative Demokratie, in der dann in Wien, glaube ich, annähernd 30% der Bevölkerung nicht am demokratischen Prozess teilnehmen können. Also ich denke mal.
Genau, und weitere von diesen verbliebenen 70%, circa 30% einfach nicht teilnehmen.
Ja, ja. Und mir fällt noch ein Aspekt ein, der bei der Wienwahl spannend werden könnte, wenn der HC wirklich antritt. Mhm. Für wen ist dann der Putin? Weil die alte Freundschaftsbande war ja eigentlich, der ursprüngliche Freundschaftsvertrag war ja mit, da war der HC noch persönlich unten.
Naja,
und der Dominik Knepp damals noch, der war nirgends. Der Gutenus war.
Nein? Der Gutenus war noch, ja.
Vielleicht hat der wieder ein Comeback. Ja. Wäre angeblich, ich habe schon gehört, es wird tatsächlich ernsthaft nachgedacht darüber, dass auch Johann Gutenus wieder ausgegraben wird. Und er hat jetzt quasi, also aus der Schneewächte, in der er gefangen war. Und dass er möglicherweise auch wieder einen Auftrag bekommt, nämlich die in der Wiener FPÖ.
Ja, das erinnert mich an einen Filmtitel meiner Jugend. Ich war damals zu klein, den Film zu sehen, aber Die Nacht der reitenden Leichen. Das kennt ja man wieder.
Aber stell dir vor, dieses Kopf-an-Kopf-Duell Gutenus gegen Strache im Wahlkampf und dann noch
um gegeneinander. Glaubst du nicht, dass sie...
Nein, der Gutenus zum Team HC wird dann nicht mehr gehen. Die sind nicht mehr gut miteinander. Der Bumste und die Schneekanone, die haben sich nicht mehr lieb. Wenn wäre der Gutenus tatsächlich bei der FPÖ wieder, würde er andocken. Und dann wäre zum Beispiel, also gerade die Russland-Frage finde ich total spannend dann, wer hat die besseren Karten in Moskau? Wer kriegt da
besser? Vielleicht könnte man zumindest aus der Nachkriegszeit den russischen Sektor dann wieder aktivieren. So, was? Also Grund, Brigitte noch.
Ja, ja.
Floridsdörfke.
Ura, ura. Wir sind auch wir. Ja, genau.
Ja, ich kann zur Sache jetzt insofern etwas beitragen, weil ich im Vereinsregister nachgeschaut habe und das Personenkomitee Wir für HC Strache, parteiunabhängiges Personenkomitee, das wurde mit 27.05.2019 eine freiwillige Löschung eingereicht.
Echt wahr?
Ja.
Aber wer hat sich da gelöscht? Da war ja niemand mehr, oder?
Vielleicht war einfach die Mitgliederzahl so, dass das Plural Wir nicht mehr gerecht wird.
Das erinnert mich bitte.
Nee, Obmann war ein gewisser Dr. Markus Czank und Kassier der Magister Markus Braun.
Na, der Czank ist der, der im Verein drinnen war, bei der Parteienfinanzierung, der sein eigenes Büro vermietet hat für die FPÖ und dafür kassiert hat. Sehr lustig. Ja, Mr. Czank. Aber weil du sagst, mit der Auflösung, die historische Höchstleistung hat damals das Team Stronach vollbracht. Die haben nicht mehr genug Leute gehabt, um ihre eigene Auflösung zu beschließen. Das finde ich eine der traurigsten Situationen, die es in der österreichischen Politik überhaupt geben kann, wenn du sogar zum sich selbst auflösen zu wenige bist.
Aber ist das dann so wie bei einer Erbschaft, die nicht irgendwie angetreten werden kann, dass man dann auch ausschreiben muss, Entschuldigung, Erben gesucht, letzte Parteimitglieder gesucht, dass das nachher noch in der Wiener Zeitung irgendwie reinansiert
wurde? Ich weiß nicht, wie sie es dann gelöst haben, ob noch welche schnell beigetreten sind, um die Partei aufzulösen. Möglicherweise haben sie es genauso gesucht, vielleicht hat es auch viel Haben gegeben, Mitgliedschaft beim Team Stronach zu vergeben. Das weiß ich nicht genau, aber ja, HC Strache dann fragen, wie es bei ihm ausgehen wird.
Ja, wir sind gespannt, wenn HC Strache antritt, spätestens in diesem Kanal werden Sie dann auch wieder mal was darüber hören, wenn dann Thomas Maurer noch den einen oder anderen Strache gut nachmachen kann.
Ja, so, ich bin jederzeit froh, wieder meine öffentliche Rolle zu spielen und wenn Sie mich hier einladen, dann selbstverständlich von meiner Seite sehr, sehr gerne.
Dieser Podcast hat eine gewisse Street Credibility, weil wir beide, und zwar der Herr Maurer und ich, angeblich immer so schier über die Grünen sprechen. Ich kann mich jetzt zwar ehrlicherweise nicht daran erinnern, wann wir jemals über die Grünen in den letzten Wochen gesprochen haben, aber sei es so wie es ist, man kann sich...
Wird schon schwierig gewesen sein.
Ja, man kann sich nicht aussuchen, wofür man Lorbeeren bekommt. Aber die Grünen, die werden ja in diesem Jahr auch für ein bisschen Unruhe sorgen, zumindest für ein bisschen Gesprächsstoff sorgen, denn der Anlass ist Werner Kogler. Der wurde vor 2 Monaten 63 Jahre alt. Das ist ein Alter, in dem andere Leute bereits an die Pension denken dürfen. Er macht das ja mutmaßlich auch schon ein bisschen länger und jetzt ist natürlich die Frage, wer wird da was werden bei den Grünen? Wer wird Bundessprecher in? Wer wird Wiener Spitzenkandidat in? Habt ihr da auch schon irgendwie Insider-Infos?
Ich glaube eh die gängigen Favoriten, also Gewessler oder Sadic,
wären ja irgendwie die. Also auf ein Comeback von Madeleine Petrovic braucht man nicht spekulieren.
Das ist rührend. Ich glaube, das musst du den Zuhörern erklären, wer Madeleine Petrovic. Obwohl, nein, die hat man, die war das kandidiert, ja, ja, die kennt ja man wieder. Das, also für alle, die es nicht wissen, das ist die Ursula Stenzel der Grünen.
Aber eben nicht mehr bei den Grünen.
Ja, ja. Boah, das, ich weiß nicht, wem man mehr Unrecht tut, jetzt der Dr. Petrovic oder der Frau Bezirksvorsteherin Stenzel.
Ich glaube, sie können darauf anstoßen, beide.
Ja, mir persönlich und auch andere Leute in der Medienbranche trifft ja der Rücktritt bzw. der drohende Abgang von Werner Kogler schon ein bisschen hart. Ich habe unlängst einen Termin mit der APA-Chefredakteurin gehabt. Sie hat mir sehr begeistert davon erzählt, dass sie jetzt ein KI-Tool entwickelt haben, das auch österreichische Dialekte verschriftlicht. Und ja, sie hat uns versprochen, in wenigen Monaten wird es soweit sein, da wird die KI auch steirisch in der Form von Werner Kogler gelernt haben werden. Und jetzt wird es das Ding endlich einmal beherrschen und dann ist der Kogler weg. Wer könnte denn seine Rolle als österreichischer Sprachartist innerhalb der Politik einnehmen? Seinerzeit war es ja Herbert Haupt auch ein sehr, sehr toller, variantenreicher Sprecher, würde ich jetzt einmal sagen. Naja,
in der Klarheit war praktisch in jedem Satz das von wegen Variantenreichtum. Also man tut dem Werner Kogler da ein bisschen Unrecht. Also er hat eine Neigung, sich in der Satzbildung zu umzingeln und am Schluss dann das abschließende Verb nicht mehr zu finden. Aber im Großen und Ganzen würde ich dem Werner Kogler zugestehen, dass er in der Regel versucht, Gedanken auszudrücken und dabei manchmal ein bisschen von der Hauptstraße abweicht. Bei Herbert Haupt habe ich diesen Eindruck relativ selten gehabt.
Ja, vor allem der Unterschied ist beim Kogler, wenn man es dann verstanden hat, hat man es nachvollziehen können. Wenn man es beim Herbert Haupt dann verstanden hat, war eine ganz andere Reaktion.
Ja, ein anderer, der in dem Jahr auch aus der Steiermark aus für sich ein bisschen reden machen wird, ist ja der Mario Kunasek. Seit wenigen Wochen Landeshauptmann der Steiermark, hat sich da mal zumindest ein aus FPÖ-Sicht durchaus nachvollziehbares Reformprojekt aufgehalst. Genderleitfaden gibt es einmal, da darf nichts mehr irgendwie getan werden. Man will die Kopftücher aus allen möglichen öffentlichen Ämtern heraus verbannen und so weiter. Aber ich glaube, er wird nicht nur den Landtag und die steirische Landesregierung als Bühne haben in diesem Jahr, sondern es sind ja hin oder her gegen ihn auch multiple Ermittlungen noch am Laufen. Das ist ja eins deiner Kernthemen, lieber Florian, gell?
Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich da eingeladen werde zum Podcast, muss ich ein Geschenk mitbringen, Gastgeschenk. Ich habe überlegt, Bonbonniere oder Blumen und so, aber das ist, weiß nicht.
Das ist ein bisschen oldschool, oder?
Ja, man dachte, das macht euch keine Freude und darum habe ich mitgenommen.
Nein, haben wir auch, wie aus deinem
Eben, den habe ich ja schon weggesoffen alles. Aber ich habe mitgebracht das Auslieferungsansuchen an die Frau Präsidentin des steirischen Landtags, Manuela Krohm, die jetzt auch Karriere gemacht hat mittlerweile.
Ja, Stellvertreterin von Mario Kunasek in der Landesregierung.
Genau, und da hat sie Post bekommen von der Justiz, nämlich das Auslieferungsbegehren. Und da steht drinnen ganz detailliert, warum die Justiz den Mario Kunasek will. Mario Kunasek steht demnach im Verdacht, A, das Verbrechen des Fördermissbrauchs, das Verbrechen der Veruntreuung und das Verbrechen der Untreue begangen zu haben. Also, und das ist nur einer von den drei Auslieferungsanträgen. Und dann steht auch noch drinnen, dass der Herr Kunasek bewusst falsche Angaben gemacht hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Hält er das für möglich, dass ein Politiker wie der Mario Kunasek irgendwo falsche Angaben macht?
Ja, aber fällt das nicht in den Bereich der von uns zunächst schon angedachten Justizreform? Also wenn man die jetzt im Schnelldurchlauf durchdruckt, dann muss man sich mit so bitzeligen Detailfragen gar nicht mehr beschäftigen.
Ich glaube auch, ja.
Falls die Reform nicht schnell genug kommt, könnte es allerdings sogar verhältnismäßig unangenehm werden.
Das schon, weil natürlich, ich weiß nicht, wie das juristisch ist, aber ein Landeshauptmann vor Gericht, ich kann ja dann ganz freihändig dazwischen auch schauen, dass keiner Kopftuch aufhaut und Spitäler rechtzeitig nicht gebaut werden und so. Ist da nicht in seinem Radius ein bisschen beeinträchtigt, möglicherweise?
Ja, tatsächlich habe ich mich mit dem Fall in der Vergangenheit relativ intensiv beschäftigen dürfen, nachdem ich Arbeitsmittelpunkt auch sehr, sehr intensiv in Kärnten gehabt habe, zu Zeiten von Gerhard Dörfler und Uwe Scheuch und anderen Mitgliedern der damaligen freiheitlichen Landesregierung. Und die waren ja auch von multiplen Ermittlungen erfasst, beziehungsweise haben dann auch gewechselt zwischen Sitzen in der Landesregierung und Sitzen vor Gericht. Die haben sich da jetzt nicht irgendwie eingeschränkt gefühlt in ihrer Tätigkeit. Auch der damalige ÖVP.
Martins,
danke. Ja. Ich glaube, er war Landesrat. Hat ja auch dann sehr, sehr lange gebraucht, bis er mal seinen Sitz in der Landesregierung aufgegeben hat, weil er gesagt hat, nee, jetzt sitzt er regelmäßig auf der Anklagebank.
Und dann natürlich noch, ist er weiter auch noch gesessen,
ja,
weitere Jahre. Also
nicht nur im Strandkorb, sagen wir es mal so.
Nicht nur im Strandkorb, ja, sondern bewegungseingeschränkt. Ja.
Ich habe irgendwann einmal mir die Auskunft geholt, bin nicht ganz sicher, ob es stimmt, aber dass theoretisch auch eine Inhaftierung nicht grundsätzlich an der Amtsausübung hindern würde. Also es gibt, glaube ich, so hat mir mal ein Jurist gesagt, keinen gesetzlichen Passus, der vorsieht, dass du wurscht ist, ob Landeshauptmann, Bundeskanzler oder keine Ahnung, theoretisch dein Amt nicht auch aus der Zelle versehen kannst.
Ja, ist tatsächlich möglich. Also mit Staatsbesuchen ist es dann natürlich eine unglaublich komplexe Angelegenheit.
Ich kenne mich in Graz nicht so gut aus. Wie schön ist Karlau?
Nicht wirklich schön. Also ich will jetzt da kein Murufer-Bashing machen, aber es ist halt auf der falschen Seite, unter Anführungszeichen. Mhm. Ja. Und hinein zur Landesregierung ist dann doch ein ordentliches Stück rauf. Ich meine, es ist ein schöner Weg entlang der Mur, muss man auch sagen. Also man könnte es machen mit einer Fußfessel, da hast du einen Bewegungsradius und dergleichen mehr. Aber ich glaube, da gibt es, ich weiß nicht woher heraus, aber so irgendwie aus der Vergangenheit heraus gibt es dann so etwas wie Selbstheilungskräfte, dass dann so etwas dann tatsächlich nicht geschehen würde, dass jemand, der auf der Anklagebank Platz nehmen muss, noch weiterhin in der Landesregierung an führender Stelle sein kann. Also da, ich weiß nicht, was mir diese Zuversicht gibt, dass es das nicht spielen wird, aber ich habe sie und du lachst mir aus dafür.
Nein, ich bin immer für Optimismus. Ich finde das sehr gut. Nein, ich glaube auch dran. Ja.
Ja.
Vor allem, es wird spannend werden. Also auf jeden Fall in der steirischen Landespolitik wird was los sein in nächster Zeit. Und das ist doch eine erfreuliche Aussicht, oder?
Ja, jedenfalls. Also es wird Diskursbereitschaft herrschen. Mhm. Max Lehrer jetzt als SPÖ-Chef wird da für einen anderen Drive jetzt noch einmal reinsorgen, natürlich.
Echt?
Ja, ja. Im Vergleich zum 65-jährigen Anton Lang erwarte ich mir jetzt von Max Lehrer tatsächlich ein bisschen eine Initiative.
Also der hat diesen modernen Playmobil-Bart. Ich glaube, den kann er abnehmen, wenn er in der Öffentlichkeit nicht erkannt werden möchte. Aber es ist doch auch interessant, dass diese ganzen Dinge, die wir da jetzt oder der Flo verlesen hat, dass die im steirischen Wahlkampf so gar keine Rolle gespielt haben. Man hätte doch meinen mögen, dass eine Partei, die andere Ziele hat als die FPÖ, vielleicht sich auf ein so aufgelegtes Thema ein bisschen draufsetzt, aber das scheint niemandem so. Also die Vorstellung, immer wenn man sich das umgekehrt vorstellt, also angenommen gegen Anton Lang wäre diese Auslieferungsliste vorgelegen, was die FPÖ draus gemacht hat. Da fragt man sich dann schon manchmal, kriegen die alle in der Früh schon in den Kakao irgendwas Sedierendes oder ist das einfach demokratische Praxis?
Sie vielleicht schon während dem Wahlkampf nicht verscherzen mit dem. Vielleicht haben sie sich schon vorgedacht, na, vielleicht nimmt er mich als Braut. Da darf ich nicht schier reden über so Sachen, die er nicht so gern hat. Ne?
Ja, das klingt jetzt bei dir völlig satirisch überhöht, aber das war tatsächlich permanentes Motiv von der SPÖ und auch von der ÖVP.
Okay, schön. Also sie haben quasi schon vorher Selbstaufgabe. Herrlich.
Ja, man debattiert ja
also
auch.
Also wir haben ja mal einen, in unserer Sendung Die Vierter, haben wir mal den Landeshauptmann von Mittelösterreich erfunden, das 10. Bundesland, und die führende Oppositionspolitikerin hat plakatiert, bitte nicht hauen.
Das,
das war prophetisch, würde ich sagen.
Offensichtlich war das Motto. Wie ist es denn mit den Medien in der Steiermark diesbezüglich? Wäre da nicht auch noch mehr gegangen?
Du, ich glaube, es ist einiges bei uns gegangen. Wir haben ja auch unlängst mal wieder über den Herrn Eustachio berichtet, der ja zum Beispiel nicht nur eine veritable Spesenaffäre am Hals hat, wo nachvollziehbar ist, wofür er seine Spesen verwendet hat. Er hat jetzt auch noch hinzukommend ein veritables Problem mit der Steuer am Hals, weil er hat nachher Dinge, die er über Spesen abgerechnet hat, gleichzeitig steuermildernd über seinen Steuerberater, der nebenbei auch der Steuerberater der FPÖ war und gewusst hat, wie er seine Spesen abrechnet, dann noch einmal für sich einbringen lassen seiner höchstpersönlichen Steuererklärung.
Das ist großartig. Da würde mich interessieren, wie er die Penispumpe genau abgesetzt hat.
Es war eine Vakuumpumpe, man weiß ja nicht, wohin man sie jetzt verwendet hat.
Was kann man mit der sonst noch machen? Böse Geist aus dem Bauch sagen vielleicht.
Ja, das haben wir in der vergangenen Episode besprochen.
Ja, traditionelle chinesische Medizin, so Saugnapf-Applikationen, also da geht viel. Wenn du ein sehr kleines Puppenklo hast, das verstopft ist, kannst du mit der Vakuumpumpe sicher auch...
Oder vielleicht hat er es einfach, weil wir letzte Folge darüber geredet haben, vielleicht hat er es dem Wilimski einfach weggenommen. Der Wilimski hat vom Schamane Georg aus dem Südburgenland eine Vakuumpumpe für die bösen Geister gekommen. die hat nicht funktioniert, weil jetzt sind in die Haare gestiegen, ja. Der Herbert Kickl wurde gezeugt, etc. Und dann hat sie ihn einfach da als Dacke weggenommen und gesagt, ich gebe es bei mir in die Steuer, dann habe ich wenigstens hier was davon.
Wenn wir schon so viel über die FPÖ reden, würde ich sagen, sprechen wir auch über die ÖVP und ich mache jetzt einfach nur Name-Dropping Thomas Schmidt.
Ja, wir freuen uns.
Ich glaube, der ist nicht mehr offiziell Mitglied der ÖVP.
Stimmt, es könnte durchaus sein, dass der ausgeschlossen wurde. Seit er zumindest, das war dann wahrscheinlich so ein fließender Wechsel vom ÖVP-Mitgliedschaft hin zum Kronzeugenstatus durch die Staatsanwaltschaft.
Ich bin ja gespannt, wann wieder neue russische Zeugen auftauchen.
Waren das nicht Georgier?
Nein, sie hatten ein Unternehmen in Georgien, okay. Aber es waren schon Russen.
Ja.
Und die dann vor Gericht, vielleicht mal kurz erklären, die vor Gericht hätten aussagen sollen, dass sie der Schmidt ihnen erzählt hätte, er würde von der Korruptionsstaatsanwaltschaft unter Druck gesetzt, gegen Sebastian Kurz auszusagen. Und da gab es ein schriftliches Statement von ihnen. Und die waren dann vor Gericht und da haben sie vor Gericht dann aber gesagt, na, so ganz war es nicht. Sie hatten nur das Gefühl. Und das Statement von ihnen, das haben auch nicht sie selber geschrieben, sondern der Anwalt von Sebastian Kurz. Und dann hat man sich überhaupt gefragt, warum sie zum Thomas Schmidt gekommen sind. Sie haben gesagt, sie wollten ihn zum Chef einer georgischen Erdölfirma machen. Er war noch nie in der Ölbranche, er kann nicht georgisch, er kann nicht russisch. Er hat mit der Branche null zu tun, aber sie haben trotzdem ihn ausgesucht.
Und ja, aber ich finde schon subjektiv, dass das den Sebastian Kurz absolut entlastet.
Schon.
Also,
ja, das glaube ich auch.
Allein, dass der Schmidt solche Leute kennt, da weiß man doch schon.
Eben. Hören wir auf mit diesem richtig oder falsch. Genau das Motto dazu. Nein, das wird sehr, sehr spannend, weil wenn das weitergeht, dann könnte tatsächlich der Sebastian Kurz eine neue Motivation für die Politik finden.
Also System Trump oder Berlusconi. Mhm. Ja.
Weil bevor ich in Häfen gehe, gehe in Politik. Das ist ein beliebter Grundsatz in der internationalen Politik, der in den letzten Jahren sehr erfolgreich war.
Ja, wobei unser oberster Gerichtshof ja nicht die Grundimmunisierung für alles ausgegeben hat, was im Zuge der Amtsausübung.
Aber wenn ich im Zuge der politischen Tätigkeit vielleicht die Situation im Justizministerium wieder in den Griff bekomme, überlege ich es mir schon.
Also, aber woran denkst du? Justizpalast Brand 2?
Es reicht, ein Pilnercheck ist back. Spannende Aussichten.
Oh my goodness. Der größte europäische Nationalstaat hält heuer wieder Wahlen ab. Und ich sage bewusst größte europäische Nationalstaat und nicht größte europäische Nation, weil diese Zeit hatten wir auch schon einmal. Also Deutschland wählt. Und ich würde sagen, das wird jetzt noch eine ganz neue Dynamik entwickeln, weil Deutschland kennt ja dieses Konzept eines Winterwahlkampfs nicht. Ja. Und ihr beide offenbar auch nicht, gell?
Nein, was ist da? Also ich meine, ich weiß, dass die deutschen Winteroffensiven ziemlich in Arsch gegangen sind, aber was ist ein Winterwahlkampf?
Nein, in Deutschland ist man ja durch das starre Wahlsystem meistens in den vergangenen Jahrzehnten daran gebunden gewesen, im Oktober bzw. eben Ende September zu wählen. Und jetzt hat man erstmals einen Wahlkampf, der in den Winter reingeht. Und tatsächlich waren die deutschen Parteiapparate damit überfordert, dass man halt auch im Winter Wahlkampf machen muss, dass man rausgehen muss auf die Straßen, dass man offenbar Parteigängern irgendwie wärmere Jacken kaufen muss, als es zu Sommermonaten der Fall war. Da hat sich tatsächlich ein bisschen eine Nervosität entwickelt innerhalb der angestammten deutschen Parteien, die eben nicht so stark sind wie die AfD, die einfach nur auf TikTok irgendeinen Scheiß raushaut. Und dann ganz, ganz viele hunderttausend Jugendliche erreicht.
Ich glaube, die Bedenken waren eher wegen einem parallel stattfindenden Karneval, dass man möglicherweise dann die Wahlveranstaltungen mit den Karnevalveranstaltungen nicht auseinanderhalten kann.
Ja, das ist durchaus möglich, weil ich denke, so eine klassische Mainzer Karnevalssitzung ist in etwa so unlustig wie Olaf Scholz.
Ich glaube, da sind einige, die da diesbezüglich in Frage kommen. Also die Verwechslungsgefahr ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
Ja, also das, man könnte es ja auch fusionieren. Also wenn der, ich weiß nicht, Friedrich Merz verspricht, Deutschland endgültig vor der Wärmepumpe zu retten, und dann könnte man, also da spart man eine Sendung ein.
Ja, dann tritt Monika Gruber dazu auf und du kennst sie erst recht nicht mehr aus. Ist das jetzt Karneval? Ist das jetzt Politik? Was ist das? Ja, schwierig.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Kommen wir auf einen ganz, ganz wichtigen Österreicher zu sprechen, nämlich Kardinal Christoph Schönborn. Der wird ja am 22. Jänner 80 Jahre und emeritiert dann als Wiener Erzbischof. Noch weiß man nicht, wer sein Nachfolger werden wird, beziehungsweise ob diese nachfolgende Person, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber ich glaube, wir sind noch dabei, dass es...
Ich glaube, wir können...
das wäre überraschend, ja.
Da braucht man ein Genderverbot in der katholischen Kirche. Es werden nach wie vor Männer werden, wer da werden könnte. Aber er hat dann schon einige interessante Sätze in seinem letzten Pressestatement gesagt. Zum Beispiel, wir wollen keinen Ständestaat zurück, sondern in einer liberalen Demokratie leben, deren Grundlage die Menschenrechte sind. Ich finde ja das einmal irgendwie trotzdem... trotz allem, dass ich das ja eigentlich zu 100% unterschreiben würde, entwürdigend, dass du das sagen musst als Kardinal, weil irgendwie die Leute denken, naja, wer weiß, wo, in welche Richtung der jetzt gerade wieder geht.
Du meinst den Schwurbelkardinal? Ja, das ist, oh, das, der, bei Christi Himmelfahrt sieht er doch einmal Chemtrails am Himmel. Ja. Oder so, stellt er das vor? Nein, ich hoffe, er geht aber nicht in die Richtung.
Ist es nicht, ist es überhaupt ausgemacht, dass wir wieder einen Kardinal kriegen?
Nein, das ist noch nicht klar. Also auch dazu hat er natürlich gesagt, die Tradition der Kardinalsitze in Europa ist vorbei. Der Fokus von Papst Franziskus, eines Südamerikaners, liege in den Weltgegenden, wo die Kirche noch dynamisch wachse, also in Asien, Afrika und Südamerika.
Aber gibt es eine kanonische Obergrenze, wie viele Kardinäle es auf der Welt geben darf? Oder sind die Inzis relativ zur globalen Bevölkerung? Oder?
Nein, da gibt es keine Reziprozität, oder wie immer man das richtig aussprechen würde. Nein, das darfst du natürlich als Chef der absolutistischen Wahlmonarchie selbst entscheiden, wie viele Leute du dann in dieses Kollegium entsendest.
Also du könntest auch 2 Milliarden Kardinäle ernennen, theoretisch.
Grundvoraussetzung ist es meines Erachtens nach, dass du dann doch katholisch bist, um Kardinal zu werden. Weitere Würden sind dir nicht zwingend vorausgesetzt. Und ob es derzeit aktuell 2 Milliarden Katholiken gibt, das
ist wahrscheinlich ein bisschen überschätzt. Ja. Ja. Aber ich glaub, verliert damit die Kardinalschnitte ihre Legitimität, wenn wir nicht mehr Kardinal sind, um die Bildzeitung zu.
Na, weil wir jetzt nur über den Kardinalschnitt geredet haben, natürlich. Unser Domain ist die Kardinalschnitte.
Ja, wobei, wenn man sich mit Priestern unterhält, die das Zölibat ein bisschen liberaler leben, ist ja hinlänglich bekannt, dass die Kardinalschnitte nicht eine Mehlspeise ist.
Na, die ist auch, glaube ich, geschlechtsoffen, oder?
Die ist, glaube ich, genderneutral, ja.
Aber ihr wisst jetzt schon, worauf ich angespielt habe mit der Kardinalschnitte.
Ja. Oh Gott. Und wer es nicht weiß, ihr solltet zum die Zeit schon im Bett liegen, ihr Fratzen.
Ja, ich würde sagen, nachdem wir jetzt ein Niveau erreicht haben, das wir nie erreichen wollten, nach oben wie nach unten in diesem Podcast, es war wunderbar mit dir, lieber Florian. Du hast aus Akten zitiert, du hast uns dazu angehalten, im Vereinsregister nachzuschauen, wie es denn jetzt eigentlich tatsächlich um HC Strache steht. Ich kann dir nur danken. Es war eine wirklich wunderbare Bereicherung, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Gerne wieder.
Ja, bis dahin haben wir dann auch vielleicht den Weinschrank wieder aufgefüllt, den du ausgesoffen hast.
Das dauert, glaube ich, länger. Aber ich rede mit Patra persönlich. Ich kläre das mit ihm.
Ja, wunderbar. Er freut sich mindestens genauso auf die nächste Episode wie wir beide, lieber Thomas. Ich freue mich schon drauf, wieder die nächste Woche wieder ganz exklusiv für mich zu haben. Vielleicht kommst du dann ein bisschen wieder mehr zum Reden.
Oh, das geht so. Also ich finde das, wir haben uns ja vorgenommen, weniger hart arbeiten, und das war ein wichtiger erster Schritt.
Ah ja, ich wollte noch fragen, wegen deinem Honorar, wer sitzt?
Wo das ist die Fußwallfahrt.
Ich glaube, da muss ich dann noch einmal zum Weinschrank schauen. Ich glaube, da ist noch was drin. Ciao.
Tschüss und schleicht.